Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück. Heute am 11.11. nach dem Spiel zu Hause gegen den 1. FC Köln. Wir sind Derby-Sieger. Wir haben ein Jahr lang kein Derby gesehen und ja, hatten ein überragendes Spiel am Samstagabend zur Top-Spielzeit und es war ein Top-Spiel meiner Meinung nach. Wir haben es gepackt, wir haben die 3 Punkte zu Hause behalten und werden heute darüber einmal sprechen wollen. Ich bin heute nicht alleine. Heute mit dabei ist der Andi aus Pinneberg und der Holger aus Münster. Schön, dass ihr da seid. Ja, lasst uns vielleicht erstmal mit einem Thema beginnen, das unmittelbar vor dem Derby nochmal thematisiert wurde. Denn ein paar Tage vor dem Derby wurde vom Verein die Vertragsverlängerung von Tim Kleindienst kommuniziert. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, das wurde dann am Sonntag im Doppelpass nochmal thematisiert. Auf Nachfrage von Effenberg in Richtung Schröder wurde da eben kommuniziert, dass es keine Ausstiegsklausel geben wird und Tim Kleindienst unserer Borussia noch ein bisschen länger erhalten bleibt. Und ich persönlich fand das sowohl von dem Zeitpunkt als auch inhaltlich natürlich absolut top und habe mich da tierisch drüber gefreut. Ich glaube, das war auch nochmal ein Zeichen in Richtung Mannschaft, auch vielleicht sogar ein kleiner Fingerzeig in Richtung des Gegners. In der letzten Episode haben wir drüber gesprochen. Da hatte ich mich ja weit aus dem Fenster gelehnt und hatte noch gesagt, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass Kleindienst auf der Bank sitzt, einfach nur, weil das kleinere Psychospielchen sind. So weit kam es dann nicht, aber es gab eben die Verlängerung. Und wie gesagt, mich hat das sehr, sehr gefreut. Ja, Holger, wie hast du denn die Verlängerung von Tim Kleindienst aufgenommen und was ist denn deine Meinung dazu?
Ah, hallo, liebe Derby-Sieger hier in der Runde. Schöne Grüße aus Münster und Grüße nach draußen an alle Derby-Sieger da draußen. Sehr positiv war, finde ich, ein ganz kluger Schachzug, kommunikativ vor dem Derby nochmal ein kleines internes Highlight zu setzen. Ich glaube, er hat es sich auch sehr verdient. Er ist nah dran an der Mannschaft. Man sieht ihn auch in Aufnahmen. Man hat ihn hinterher in der Kurve feiern sehen, als hätte er gespielt. Er strahlt eine Positivität aus mit jeder Faser seines Körpers und dementsprechend hat man vielleicht auch mal so einen Riegel vorgeschoben, dass er ein Wechselkandidat ist und wenn er das denn sein sollte und die englischen Vereine kommen und winken mit viel Geld, dann bekommen wir sogar noch ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, er hat sich das als Kapitän verdient, dass er nochmal einen Schluck aus der Gehaltspulle bekommt und ich freue mich drauf, wenn er dann auch wirklich wieder auf dem Platz stehen wird und genauso wie die vor dem Derby nochmal diese Nachricht gesetzt haben, gehe ich davon aus, dass sie jetzt nächste Woche dann auch nochmal eine Nachricht setzen bezüglich des Trainers, dass es da eine Entscheidung gibt und sind wir noch zufriedener, als wir eh schon sind.
Das stimmt, da hast du absolut recht. Auch inhaltlich natürlich absolut korrekt, was du da gesagt hast. Tim Kleindienst ist zweifelsohne ein ganz, ganz wichtiger Spieler auf und neben dem Platz. Es gibt ja Fans, da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Die sind kein Freund von den Inside-Videos, die Borussia da veröffentlicht auf YouTube. Mir persönlich gefällt das sehr gut, weil du einfach Einblicke auch in die Kabine bekommst. Und wenn du da eben siehst, wie Kleindienst sich da verhält, auch jetzt eben in seiner Verletzung, er war ja doch relativ lange raus, ist er da immer in der Kabine mit dabei, motiviert die Jungs, er ist der Kapitän. Also auch das spielt eine große Rolle, dass der Kapitän ein Zeichen setzt und seinen Vertrag nochmal verlängert. Und Holger, du hast es angesprochen, wenn englische Vereine oder wer auch immer Interesse bekundet, da eben mit einem Angebot ums Eck kommt und das gab es ja de facto unmittelbar vor der Verletzung schon mal, ne, dann hat Borussia jetzt einfach das Heft des Handelns in der Hand und ja, von daher würde ich sagen, hat sowohl der Verein als auch der Spieler alles richtig gemacht. Er wird sicherlich einen Gehaltssprung nochmal machen und ja, da sehe ich das aber genauso wie du auch, das hat er sich verdient und ich finde, dass das, wie gesagt, ein sehr, sehr positives Signal ist. Ja, Andi, wie hast du denn die Verlängerung von Tim Kleindienst aufgenommen?
Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich fand das auch richtig gut. Der hat ja, glaube ich, einen Vertrag bis 28, jetzt bis 29. Ja, ist ein Zeichen auf jeden Fall, ne? Muss man schon mal sagen. Den Rest habt ihr euch schon gesagt. Kann ich, damit das nicht wiederholt, kann ich das nur bestätigen, was ihr gesagt habt.
Definitiv. Und ist vor allem, denke ich, auch eine Wertschätzung dem Spieler gegenüber, weil,
Ja.
ne, machen wir uns nichts vor, Tim Kleindienst ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Mit dem Vertrag bis 29 hat er jetzt nochmal eine Laufzeit plus 4 Jahre vom heutigen Tag an. Und ja, das lässt sich sehen. Und wie gesagt, ist eine Wertschätzung. Und ja, von daher würde ich sagen, machen wir einen Haken an die Vertragsverlängerung von Tim Kleindienst und konzentrieren uns mal auf das Derby. Normalerweise würde es jetzt ja eine kleine Zusammenfassung von mir nochmal geben, wie das Spiel lief, wie so die Gegebenheiten waren. Heute ist das ein bisschen anders. Heute macht das jemand anderes für uns. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen und zwar von dem lieben Dennis. Dennis ist ein Mitglied der Bärschfohlen in Elversberg, mit denen ich und Philipp am Samstag gemeinsam mit dem Bus zum Heimspiel gefahren sind. Sind jetzt schon einige Male mit den Bärschfohlen gereist und ja, ist immer wunderschön, mit denen mitzufahren. Da sind wir noch mal ein bisschen in den Austausch gekommen. Dennis hat uns vor einigen Monaten schon mal eine Sprachnachricht geschickt und ja, hat das jetzt auch wieder getan und wird einige Worte rund um den Spielablauf sowie unterschiedliche Gegebenheiten noch mal verlieren. Bitte schön, Dennis.
Hallo Fohlenstammtisch. Ich wollte mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin der Dennis, ich bin mittlerweile 40, komme aus dem Saarland in Ottweiler. Da wohne ich, da ist meine Basis. Von da aus geht es immer mit den Bärschfohlen zu den Spielen der Borussia. Ich wollte mich noch mal ganz kurz bedanken, dass ihr mich eingeladen habt, beziehungsweise nach meiner Meinung fragt. Zum Derby, zum geilen Derby, muss ich echt sagen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass das Derby so ausgeht, wie es dann ausging. Mal kurz zum Ablauf. Choreo, das war die dritte Choreo im dritten Spiel in Folge. Richtige Hammerleistung, muss man auch mal anerkennen und sagen. Auch der kurze Zeitraum, der ja dafür immer zur Verfügung steht, ist ja schon richtig, richtig stark. War richtig gute Stimmung vorm Spiel schon in der Nordkurve, beziehungsweise auch im Umlauf vor der Nordkurve, in den Aufgängen war schon vor dem Spiel richtig gute Stimmung gewesen. Köln auch mit zwei guten Intros, jeweils zu Beginn der Halbzeiten, hat mir auch sehr gut gefallen. Die Kölner hat man bis auf einmal im Spiel, glaube ich, gar nicht gehört. Zumindest ich mal nicht im Block 13. Stimmung generell war. Nach 3 Jahren, glaube ich, mal wieder ein Derby zu Hause. Richtig gut, fand ich. 3 oder 2 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, zum Spiel. Wir haben offensiv gefällig angefangen, nach vorne gespielt. Das hat mir ganz gut gefallen, die ersten paar Minuten. Was mir aufgefallen ist, dass man dieses Wunderkind Elmala, wie ihn jeder sieht, eigentlich von Anfang an schon ganz gut ausgeschaltet haben. Etwas überraschend wahrscheinlich mit Sander in der Dreierkette oder Fünferkette, wie man es gesehen hat oder wie man es auslegen möchte. Ich würde mal sagen, Fünferkette mit Scully. Scully und Sander haben den richtig gut ausgeschaltet. Hat man gesehen, dass auch Köln davon etwas überrascht war, dass sie auf einmal das Spiel machen müssen. Wir spielen zu Hause, wir spielen im Derby und wir lassen Köln das Spiel machen. Damit kamen die irgendwie so gar nicht klar. Die hatten, glaube ich, 60, 65% Ballbesitz. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit haben die nichts Zwingendes auf die Kette gebracht. Ein Schuss aufs Tor, glaube ich, oder beziehungsweise auf Nikolas, der den gut gehalten hat, gute Reflex gezeigt hat. Ja, wenn wir da mal den Ball hatten, beziehungsweise den Ball gewonnen haben, hat man auch gesehen, Honorar direkt nach vorne, schnell versucht, vorne Anspielstationen zu kreieren. Der 32er von Köln, der hat da auch einen schwarzen Tag gehabt, ein oder zwei Elfmeter verursacht. Ja, und dann bekommen mal einen Elfmeter. Tabakovic hat im Derby dann die Eier, sich da hinzustellen. Sorry, wenn ich das so sage. Verschießt leider, kann passieren. Elfmeter sind immer 50-50, aber wie gesagt, du musst in der Stimmung, in der Atmosphäre, du musst ja erstmal die Eier haben, da hinzugehen und das Ding zu schießen. Dann gibt es eine Ecke. Aus der Ecke resultieren mehrere Ballkontakte im Strafraum. Sander kommt an den Ball, schließt einfach ab. Ich glaube, der wollte das Ding einfach nur treffen, egal wie. Und macht dann natürlich das 1-0. Das war dann schon mal richtig gut. Im Gesamten auch gesehen, das Tor von Sander. Für mich auch eine Krönung zu seiner Leistung. Der war richtig top. Also der war richtig, richtig gut in dem Spiel. Ja, zur Halbzeit haben sie dann ihr Wunderkind El Mala ausgewechselt. Also ich glaube, ich habe am Wochenende so oft El Mala gehört, ich träume nachts von dem, obwohl ich es gar nicht will, weil er ein rotes Trikot anhat. Ja, dann kommt Ache für den. Die Kölner stellen etwas um, spielen dann sehr viele hohe Bälle auf Ache. Und unser Trainer hat das natürlich erkannt und wechselt dann Friedrich für Sander. Ne? Dann haben wir wieder die Lufthoheit, weil wenn Friedrich eins kann, dann sind das Kopfbälle. Und oh, für mich hat Polanski Kwasniok mit den beiden Schachzügen, erstens mal Sander und Scully auf El Mala abzustellen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit dann halt auch Friedrich für Sander zu bringen, klassisch ausgecoacht, würde ich mal sagen. So, dann kriegen wir nochmal einen Handelfmeter. Ja, Handelfmeter. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden, würde ich sagen. Das ist ein leidiges Thema. Für mich ein Ding der Marke kann man geben, muss man aber nicht. Naja, egal. Dix macht das Ding. Der gute Kölner Torwart hat die Ecke, aber kommt nicht dran. Egal, 2-0. Und dann passiert das, was den Borussia-Park zum Explodieren gebracht hat. Das war Honorar auf Tabakovic direkt 1 oder 2 Minuten nach dem 2-0. Tabakovic muss nur noch abschließen. Richtig top. Hat sich dann auch für seine gute Leistung an dem Tag belohnt, wie ich finde. War ein richtig klasse Tor. Und dann ist, wie gesagt, der Borussia-Park ist ja komplett eskaliert. Das war ja Weltklasse. Also so eine geile Stimmung. Ich muss ehrlich sagen, ich war diese Saison noch nicht im Borussia-Park. Ich habe mich über einige Spiele sehr geärgert, über einige Leistungen auch sehr geärgert, auch wohl wissend, dass wir ein paar neue Spieler haben, die erst integriert werden müssen, die jetzt erst ins Rollen kommen, unter anderem Tabakovic, Maschino zähle ich da dazu, Engelhardt lasse ich außen vor, der gefällt mir auch richtig gut. Der ist auf jeden Fall ein besserer Weigl, ein viel besserer Weigl. Und ja, das sind alles so Dinge, die sieht man jetzt erst im Laufe der Saison. Ich habe mich da ein bisschen negativ runterziehen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe auch vieles noch nicht so positiv, wie es vielleicht andere sehen. Aber schauen wir mal, was die Saison noch so bringt. Ja, da gibt es Elfmeter für Köln. Der ist für mich eigentlich absolut lachhaft, der Elfmeter. Ich weiß gar nicht, Ulrich war es, glaube ich, schubst den nur minimal. Also, keine Ahnung, wer das Spiel gesehen hat, wird den Elfmeter jetzt, glaube ich, nicht geben, weil Aitken ja doch schon eigentlich relativ gut gepfiffen hat, fand ich. Wie gesagt, der Elfmeter für Köln für mich lachhaft. Aber egal, 3-1, 11 oder 12 Minuten Nachspielzeit gab es da noch. Ja, aufgrund der ganzen VAR-Entscheidungen vielleicht gerechtfertigt, vielleicht aber auch einfach 5 Minuten zu lang. Ne? 6 Minuten hätten auch gereicht, fand ich. Ja, jetzt muss man sehen, was noch so kommt.
Ja, vielen Dank, Dennis. Das war eine sehr ausführliche Zusammenfassung mit ganz viel Inhalt und ganz viel Richtigem, was er da gesagt hat. Wir haben uns ein paar Stichpunkte gemacht, die wir gerne nochmal genauer thematisieren möchten. Dennis sagte beispielsweise gerade eben, die Aufstellung im Spiel gegen Köln blieb unverändert. Wir haben hinten, und das wurde in den letzten Wochen immer wieder von uns thematisiert, die gleiche Formation gesehen, das gleiche Personal gesehen. Und ja, das ist wie gesagt auch das, was wir gefordert haben, damit sich da hinten etwas einspielen kann und die Akteure auf dem Platz sich auf ihre Nebenspieler verlassen können. Und ich fand, genau das war entscheidend gegen den FC, damit du eben konsequent und resolut verteidigen konntest und dann auch wusstest, wenn du eben nochmal ein Backup brauchst, und das war ja hin und wieder der Fall, dass dann ein Spieler zur Seite steht und konsequent mitverteidigt. Ja, Philipp Sander hat Dennis gerade eben angesprochen, war wieder der rechte Part von der Dreier- bzw. Fünferkette, also der rechte Innenverteidiger der Dreier- oder der rechte Innenverteidiger der Fünferkette. Und neben ihm stand dann auf der rechten Schiene Joe Skelly. Joe Skelly, ein Spieler, der in den letzten Wochen auch nicht immer viel Lob von uns bekam, der das aber im Derby ganz eindrucksvoll, meiner Meinung nach, gemacht hat. Der hat sowohl defensiv als auch offensiv gekämpft, geackert und ja, hat sein Herz auf den Platz gelassen. Das gilt eigentlich für jeden von den Spielern, die die Raute auf dem Trikot tragen. Und das war seit langer, langer Zeit mal wieder ein Spiel, das, ja, wie soll ich sagen, das mir als Fan, ich war auch ja in Block 13, genau wie Dennis, eigentlich von Anfang an ein gutes Gefühl gab. Denn selbst wenn der FC mal irgendwelche Offensivchancen hatte, und gerade in der ersten Halbzeit war das ja sehr überschaubar, dann hatte man da eigentlich kaum Angst, dass irgendwas passieren könnte. Ja, ein weiterer Faktor, den er gerade eben angesprochen hat auf FC-Seite, war ein gewisser Spieler, der eine Borussia-Vergangenheit hat, nämlich Said Elmala, der ja als Wunderkind ja schon in den Himmel gelobt wird und bei dem unmittelbar vor dem Derby auch nicht klar war, ob er das Derby überhaupt bestreiten kann oder ob er kurzfristig ausfällt. Letzten Endes stand er dann in der Startaufstellung und ja, konnte am Anfang noch ein paar kleinere Akzente setzen. Ich erinnere mich an eine Flanke, ich erinnere mich an einen Torschuss, war dann aber spätestens ab der 20. Minute ja absolut abgemeldet. Und warum war er abgemeldet? Weil das auf genau diese Spieler nochmal zurückzuführen ist, die ich gerade eben schon angesprochen hatte, auf Joe Skelly und auf Philipp Sander. Was die beiden am rechten Flügel da verteidigt haben, das war absolut sensationell und das macht sehr viel Lust auf mehr. Holger, wie hast du denn die Aufstellung gefunden? Ich meine, es war ja mehr oder weniger mit dieser Aufstellung nochmal zu rechnen. Und ja, wie zufrieden warst du in der ersten Halbzeit mit dem Auftritt, allen voran jetzt erstmal dem defensiven Auftritt von unserer Borussia?
Also am Anfang habe ich die Aufstellung überhaupt nicht gefunden, weil ich überhaupt keinen Empfang hatte. Normalerweise gucke ich mir die immer eine Stunde vorher an und saß da schön im Stadion und gucke so und gehe, versuche über Kicker oder keine Ahnung was und nix ist. Ich so, naja, super, okay. Dann weiß man halt mal vorher nicht die Aufstellung und lässt sich überraschen. Sie ist dann unverändert geblieben. Absolut okay, haben wir ja auch schon öfters thematisiert, dass ich mal auch eine Abwehrreihe einspielen kann. Man muss, also es ist ja immer so, dass man versucht, ein Spiel zu lesen als Laie, wie ich es bin, ne? Was mir immer auch so ein bisschen schwierig fällt. Auch wo wir saßen, hat man so das ganze Spiel so längs vor Augen und nicht in der Breite. Und zuerst habe ich es auch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch, habe dann auch gefragt, hä, warum wird denn Skelly nicht irgendwie angespielt? Warum wird der nicht geschickt? So kennt man das ja irgendwie, dass der auch ein bisschen nach vorne mal rennt. Ne? Und das war ja alles nicht der Fall. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so verstanden. Und jetzt so mit dem 3-1-Ergebnis im Rücken glorifiziert man das natürlich auch ein bisschen, wie sensationell das war. Also ich muss sagen, erste Halbzeit standen die Bomben sicher. Die Kölner hatten auch nicht große Chancen. Aber ich dachte mir auch so, Mann, Mann, Mann. Ne? Also nach vorne, so viel läuft jetzt auch nicht. Da haben wir ordentlich Beton angerührt. Und das war ja die Taktik. Und da hat er ihn ja scheinbar auch ein bisschen ausgecoacht. Aber so als Fan saß ich da so und dachte mir, naja, also da erwartet man ja schon, dass sie jetzt nach vorne stürmen und aktiv sind und ein Feuerwerk abbrennen. Und das war ja gerade nicht die Taktik. Das war ja scheinbar das Clevere. Aber für mich als normaler Fan habe ich schon so ein paar Fragezeichen dann auch im Kopf gehabt.
Definitiv. Ich würde die Frage vielleicht mal an unseren Trainer, an Andi, weitergeben. Also ich fand es auch sehr, sehr erstaunlich, dass du in einem Derby zu Hause dich offensichtlich ganz bewusst dazu entscheidest, dem Gegner den Ball zu lassen und ihn damit absolut überrumpelst. Andi, ist das aus deiner Sicht etwas, was du hast kommen sehen oder was du dir zumindest schon mal hättest vorstellen können? Oder ja, hat Polanski dich damit auch auf dem falschen Fuß erwischt? Weil bei mir hat er das definitiv getan.
Also bei mir nicht. Also ich habe mir das Spiel angeguckt und habe nach ein paar Minuten gleich gesehen, dass er nicht ins Risiko gehen will, sondern erstmal abwartet, wie das Spiel läuft. Das Spiel dauert ja 90 Minuten. Das heißt, erstmal eine Viertelstunde oder eine Dreiviertelstunde Sicherheit kriegen und dann vielleicht mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen, bevor man dann wieder so ein Déjà-vu kriegt wie gegen Frankfurt, weil das will ja auch keiner haben, dass man gegen Köln dann auf einmal nach der Halbzeit irgendwie 0-3 zurückliegt. Deshalb fand ich das schon ganz gut, dass er sich so ein bisschen abgewartet hat, weil die natürlich auch mit Elmaler auch einen sehr schnellen Menschen haben, der dann auch eins gegen eins auch sehr stark ist. Hat er ja auch die letzten Male so bewiesen. Und da fand ich das ganz gut, dass sie da, dass Polanski mit der Aufstellung und mit der Taktik so ein bisschen Köln den Wind aus den Segeln genommen hat.
Aber Andi, was ich mich frage, ist das jetzt eine Taktik der Situation geschuldet, dass wir da unten drin stehen oder standen und man deswegen so, das ist ja fast schon eine Union Berlin-Taktik, ne, die ja sehr untypisch für Gladbach ist. Oder glaubst du, dass das ein System jetzt ist und dass das jetzt dauerhaft über die ganze Saison so ist? Dass wir so kompakt hinten drin stehen und so diszipliniert und so wenig Ballbesitz haben? Ist das jetzt ein System für die Zukunft auch oder ist das einfach, ne, Derby, Trainer überrumpeln, Situation Abstiegskampf?
Also ich glaube nicht, dass das jetzt immer unsere Taktik sein wird, sondern ich glaube, dass es jetzt so, dass er jetzt gegen Köln einfach mal das ausprobiert hat, weil der Gegner damit, glaube ich, nicht gerechnet hat. So, und damit hast du die Taktik des Gegners eigentlich ja überrumpelt und hast ihn ihre Taktik nicht spielen lassen, die sie wohl spielen wollten.
Ja, ich denke aber, da ist ganz viel auf die Aufstellung, also auf das System der Aufstellung zurückzuführen. Ich finde, gerade mit dieser Dreierkette, wie wir sie aktuell da stehen haben, und dann eben den Schienenspielern mit Ulrich und mit Skelly, hast du die Möglichkeit, ganz situativ zu entscheiden, dass du eben sagst, will ich jetzt wirklich hinten drin mauern? Mache ich da eine Fünferkette draus? Theoretisch kannst du dir ja auch von den Sechsern nochmal was zurückziehen, also dass du wirklich sagst, du stellst den Bus da hinten rein und schlägst einfach nur den langen Ball nach vorne. Oder du läufst konsequent und früh an. Und auch das haben wir am Anfang ja gesehen. Also wir hatten ja auch Phasen in dem Spiel, wo wir früh gepresst haben, was wir in den letzten Wochen auch immer wieder gesehen hatten. Ich glaube, da liegt der Schlüssel wirklich im System, also in der Aufstellung. In der Formation, das ist, glaube ich, das richtige Wort, damit du dann eben ganz variabel auf das Spielgeschehen reagieren kannst und dementsprechend deine Formation anpassen kannst. Ein Spieler, der mir ganz besonders aufgefallen ist, war, das hatte ich jetzt eben auch schon gesagt, war Philipp Sander, aber eben nicht nur wegen des 1:0, das er erzielt hat, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, sondern was mir bei dem aufgefallen ist, war, dass der unfassbar stark Bälle antizipiert hat. Der hatte bestimmt 4, 5 Bälle, die er mit einer Grätsche abgefangen hat, weil der einfach unfassbar aufmerksam in der letzten Reihe da hinten agierte und auch nach vorne hin recht aktiv war. Der hatte ganz viele spieleröffnende Bälle gespielt und das macht sehr viel Lust auf mehr. Ich will jetzt da noch nicht zu sehr auf der Euphoriewelle reiten. Aber etwas, was wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, seit Schröder da ist, ist die Aussage, wir müssen in der Defensive unbedingt nachlegen. Und mit der Leistung, die unsere Defensive in dem Derby hier auf den Platz gebracht hat, bin ich mir da gar nicht mal so sicher. Also klar, du brauchst sowieso ein bisschen frischen Wind im Kader, das ist logisch. Aber für die Startelf, finde ich, haben wir aktuell unsere Elf gefunden oder unseren Startkader gefunden, mit dem du ja eigentlich jeden Spieler, jeden Gegner bespielen kannst. Holger, Philipp Sander, lass uns vielleicht gleich mal auf das Tor nochmal blicken, aber ist dir das auch so extrem aufgefallen, also wie aufmerksam der sich auf dem Platz verhalten hat?
Ja, total. Also der war ja, der ist ja schon als Mittelfeldspieler immer sehr aufmerksamer Spieler gewesen. Und jetzt in der letzten Reihe hat er das beibehalten. Das war mit Sicherheit das Spiel von ihm für Borussia. Das wird er auch wahrscheinlich dann auch noch mal in 20, 30 Jahren wird er sich daran erinnern, an Derby sowieso und wie es so gelaufen ist. Und ja, vielleicht ist diese Umschulung genau der richtige Schachzug. Da muss man ja auch sagen, dass, wenn man sich so anguckt, die Zugänge der letzten 2 Jahre so schlecht dann vielleicht gar nicht waren von Wirkus. Ne? Nur die Puzzleteile richtig zusammenzusetzen, das ist die Kunst eines Trainers. Und das hat Sörane halt nicht immer so richtig drauf gehabt. Ne? Und das schafft jetzt Polanski ganz gut. Und wenn du sagst, er hat jetzt seine Stammelf gefunden, naja, also wir haben jetzt noch einen Hacki, der reinkommen soll irgendwann. Kastrup war gesperrt, ist für mich auch ein Kandidat für die ersten Elf. Wir haben noch einen Kleindienst, der kommt. Also dann wird es auch wieder eng. Also ich weiß gar nicht, was ist denn überhaupt die erste Elf? Aber vielleicht gibt es die auch gar nicht. Vielleicht muss man dann situationsbedingt auch dementsprechend immer wieder wechseln. Ne? Also ich finde aber, wenn die alle wieder da sind, dann ist das keine schlechte Mannschaft. Und dann haben wir auch eine ganz gute Bank. So, ne? Und da muss man gucken, was jetzt noch in der Abwehr gemacht werden kann und ob das vielleicht wirklich nur temporär ist mit Sander da hinten drin und er dann wieder nach vorne rückt. So hat man es ja auch gehört von Ruben Schröder, der gesagt hat, wir müssen hinten was machen. Kann sein, ne? Aber das stimmt schon, du hast absolut recht. Das war das Spiel von Philipp Sander und er ist zu Recht auch in der Elf des Tages beim Kicker gelandet.
Ja, definitiv. Also um vielleicht meine Aussage nochmal so ein bisschen zu relativieren. Ich meinte natürlich nicht für die Zukunft die Startelf gefunden, sondern in dem aktuellen Moment. Mit dem Kader, so wie er jetzt für den Spieltag aussah, war es für mich einfach klar, dass du so ins Rennen gehen musst. Und ja, du weißt jetzt nicht, wie kommen die Spieler nochmal zurück. Also man hat jetzt ja lesen können, dass Hacki in dem Testspiel wieder zurückkommen soll. Tim Kleindienst dann definitiv ab dem Heidenheim-Spiel zumindest wieder einen Kaderplatz haben wird, machen wir uns nichts vor. Sowohl Hacki als auch Tim Kleindienst werden da, glaube ich, nicht direkt nochmal in der Startelf stehen. Das braucht jetzt einfach alles ein bisschen Zeit. Du redest dann hinten raus aber tatsächlich über Luxusprobleme, weil du sagst, du musst tatsächlich überlegen, wen von den Jungs setzt du auf die Bank. Und egal, wen du rausnimmst oder nicht rausnimmst, sondern reinbringen kannst, du redest über Qualität. Und das ist was wir in der letzten Saison oftmals bemängelt hatten. Und ja, da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie die Zukunft an der Stelle aussehen wird. Philipp Sander könnte ich mir aus dem Grund sehr gut da hinten weiterhin vorstellen, weil das Zentrum einfach überbesetzt ist. Das ist ein Thema, wo wir auch schon lange drüber gesprochen haben. Mit Engelhardt, mit Reitz hast du jetzt quasi, wenn wir den aktuellen Spieltag nochmal uns anschauen, deine beiden besetzten Mittelfeldspieler gehabt. Davor hattest du da nochmal einen Flo Neuhaus, der wieder reinkam. Ja, also da musst du wirklich überlegen, wen von denen würde ich denn rausnehmen, wenn Philipp Sander jetzt wieder weiter vorne spielt. Du hast es angesprochen, Holger. Ein Jens Kastrop steht im nächsten Spieltag wieder zur Verfügung. Ein Oskar Fraulo wurde jetzt schon mehrfach eingewechselt, der das auch immer super gemacht hat. Also, ja, sind wir
Ja,
doch.
und wir haben noch Moya und wir haben noch hier Rehner haben wir auch noch. Ne? Also die vergisst man ja auch noch mal so ein bisschen. Ne? Okay,
Genau.
Moya muss hinten anstehen, der ist 16, aber Rehner, das ist auch der Anspruch von dem zu spielen. Ne?
Ja,
Gut, im Moment,
definitiv.
das Schöne ist halt im Moment, es fügt sich halt. Rehner ist noch nicht ganz fit, dem reichen auch mal 10, 20 Minuten. Ne? Die anderen sind auch noch nicht fit. Also im Moment fügt es sich alles. Ne? Mal schauen, wie es dann in einem Monat aussieht.
Genau, wir werden uns das auf jeden Fall mit Spannung alles angucken. Ist sehr interessant, wie Polanski damit umgeht, aber Polanski wird das schon machen. Also ich glaube, der wird da schon alle irgendwie abholen können und wird das hinbekommen, mit diesem Luxusproblem tatsächlich umgehen zu können. Jetzt haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, Philipp Sander hat das 1 zu 0 erzielt. Ich denke, eine Schlüsselszene in dem Spiel war der Elfmeter, Dennis hatte es eben auch schon angesprochen in seiner Sprachnachricht, den Elfmeter, den wir unmittelbar vor der Pause nochmal bekommen haben, nach VAR-Überprüfung, den Haris Tabakovic dann leider verschossen hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich fand, Schwäbe hat den sehr, sehr gut gehalten. Tabakovic hat sehr, sehr lange mit der Ausführung, also mit der Entscheidungsfindung gewartet und ja, hat ihn leider verschossen, aber daraus resultierte dann eben am Ende des Tages ein Eckball. Und aus dem Eckball, Dennis hat das gerade eben schon gut ausgeführt, ist dann halt eben ja, das 1:0 resultiert. Sander nahm sich da einfach ein Herz und hat draufgezimmert. Der Ball schlug ein und so gehen wir in diesem Spiel mit einem 1:0 in die Kabine. Andi, ja, wie siehst du die Situation? Wie siehst du den Elfmeter? Wie siehst du den Elfmeterschützen? Auch da kann man ja drüber sprechen, auch wegen den Entscheidungen in den letzten Wochen. Und wie wichtig war das aus deiner Sicht, dass wir dann nach diesem Niederschlag des verschossenen Elfmeters doch quasi direkt was Positives ziehen konnten?
Also ich glaube, dass das ganz wichtig war, dass wir noch ein Tor gemacht haben. Es war ja eigentlich Dix vorgesehen als Elfmeterschütze. Das hat Polanski an der Pressekonferenz, glaube ich, nochmal erzählt. Und dann haben die sich ja, okay, ich würde mal sagen, das ist schon gar nicht so schlecht, wenn, ja, Tabakovic sagt hier, ich habe jetzt hier aber auch Lust, den zu schießen und die einigen sich drauf, dann ist es völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt nochmal dran denke an letzte Saison mit Neuhaus in Bremen, der auch den Elfmeter geschossen und reingemacht hat, wo er noch Ärger gekriegt hat, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, warum er Ärger kriegt, wenn er ihn reinmacht. Und daher denke ich, dass es war ganz gut, dass wir da auch in Führung gegangen sind.
Ja, definitiv. Dennis hat das ja relativ, ja, sagen wir mal derb ausgedrückt, aber er trifft natürlich den Nagel auf den Kopf. Tabakovic ist ein Mentalitätsspieler. Wir haben ihn lange unterschätzt, wir alle, weil wir uns das, glaube ich, einfach nicht so vorstellen konnten. Aber was der auf den Platz bringt, wie der sich auf dem Platz verhält und aufopfert für die Mannschaft. Und wie der aber auch, wir haben es eben angesprochen mit den Insights, wie der sich in der Kabine verhält, das ist für mich schon ja ein höheres Regal an Spieler, weil das siehst du nicht mehr so oft. Das sieht man eigentlich ja einfach nicht mehr so oft, dass Spieler so dermaßen vorne weggehen wollen. Und aus dem Grund finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass der Elfmeter verschossen wurde. Also klar, du wünschst dir natürlich immer, wenn es einen Elfer gibt, dass der einschlägt. So kannst du aber sagen, er hat Verantwortung übernommen, er traut sich das zu, natürlich auch wohlwissend seiner Form, die er aktuell hat. Und unterm Strich ist nichts passiert, weil, wie gesagt, aus dem Elfmeter der Eckball resultierte und ja, dann am Ende eben das Tor fallen konnte. Und ja, so geht Borussia dann eben in die Halbzeit. Und nach der Halbzeit gab es ja dann direkt einige Reaktionen von Kwasniok. Der hatte dann, als er aus der Halbzeit nochmal rauskam, direkt gewechselt, hatte ein bisschen was an Personal verändert, unter anderem den eben bereits angesprochenen Said El-Mala, der ausgewechselt wurde, der dann danach auf der Pressekonferenz auch tatsächlich, da gab es Rückfragen, so bewertet wurde, dass er einfach nicht gut war. Und ja, für ihn kam dann Ragnar heißt er, glaube ich, Asche, der Stürmer, der letzte Saison noch beim FCK spielte. Ein Riesentyp, also ein Hühner auf dem Platz. Und ja, da war klar, das Spielsystem wird sich ein bisschen ändern beim FC. Und die werden versuchen, mit langen Bällen oder mit Flanken klarzukommen und uns da ja vor Probleme zu stellen. Was dann aber relativ schnell von Eugen Polanski erkannt wurde. Eugen Polanski hat gewechselt, hat dann eben unseren Torschützen zum 1:0 Philipp Sander ausgewechselt und für ihn Marvin Friedrich eingewechselt, damit er eben dann einen zusätzlichen Innenverteidiger auf dem Platz hat, der dem Asche da einfach Paroli bieten kann, was ihm dann auch sehr gut gelungen ist. Also ich fand, auch Marvin Friedrich hat in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht immer die beste Leistung von uns bekommen, aber der hat das mehr als ordentlich gemacht, fand ich. Holger, wie hast du denn diesen Wechsel gesehen und wie fandest du Marvin Friedrich auf dem Platz?
Ich hatte den Wechsel irgendwie so den Eindruck, dass auch Sander ein bisschen angeschlagen war. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass da irgendwas war bei ihm. Habe den Wechsel dementsprechend so zur Kenntnis genommen mit Friedrich und habe natürlich dann irgendwann gemerkt, okay, ne, der kommt jetzt rein wegen der Kopfballstärke. Und dass er da nochmal so einen Turm hinten reinstellt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was mit Sander war, ob im Nachgang auch irgendwas bekannt geworden ist. Ne? Aber das war natürlich auch, also man muss ja sagen, das hatte im Nachhinein alles geklappt. Ne? Das war wie so eine Fügung. Ne? Was Polanski gemacht hat, Taktik, alles hat im Nachhinein geklappt. Ne? Aber das hätte natürlich auch alles da hinten losgehen können, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also die Kölner waren ja jetzt nicht wesentlich schlechter. Und wir haben einfach diesen Moment gehabt im Spiel, dass immer das zu unseren Gunsten auch ausgefallen ist. Dann haben die halt irgendwie ein Traumtor geschossen, aber das Abseits. Ne?
Das dann
Dann.
übrigens nie nochmal aufgelöst wurde. Ne? Also im Stadion habe ich schon nicht gesehen, ob das Abseits war. Ich hatte mir dann zu Hause das Spiel nochmal im Real Life komplett angeguckt. Da gab es keine kalibrierte Linie oder sonst was. Und da hast du natürlich recht. Ne? Also wenn der reingeht, vor allem so ein Tor, wenn der reingeht, das setzt ja dann auch wieder Kräfte frei. Und ja, das
Genau,
lief, wie du
und
sagtest, für uns.
ja, und die hatten noch einen Lattenschuss, ne, da er auch niemals rangekommen, ne, Nikolas und so. Ne, auch mit El Mala. Also er muss ja sagen, das ist ja verrückt, oder? Also der wird da gehypt, ne, ist ja auch noch jung, ohne Ende, wird nominiert für die Nationalmannschaft. Dann lässt er ihn von Anfang an spielen, dann funktioniert das nicht, dann wechselt er ihn zur Halbzeit aus. Das ist ja auch für so einen jungen Spieler echt nicht gut, oder? Also
Nee.
das ist doch immer das, was man sagt, man soll junge Spieler schützen. Und das ist doch genau das, was man nicht macht. Vielleicht denkt er sich auch, na, da muss er durch, wenn er Profi werden will, ne, mit Enttäuschung leben. Aber eigentlich baut man die doch auch ein bisschen vorsichtiger auf. So. Also da muss ich sagen, bin ich fast schon froh, dass Moya jetzt noch nicht gespielt hat. Ne, weil wenn der in solche Situationen kommt, boah, das ist schon echt auch heftig zu verkraften. Ne? Und im Nachhinein, ne, hat das alles gut gepasst und wir sitzen jetzt hier und freuen uns und ne, irgendwie eine Last fällt ab, irgendwie eine doppelte Last, einmal das Derby zu gewinnen, einmal auch 3 Punkte einzufahren. Aber da waren so ein paar Situationen, das hätte genauso gut in die andere Richtung ausgehen können. Und das zeigt immer, ne, Fußball hat was mit Momentum zu tun, Fußball hat damit zu tun, dass du im Flow bist. Ne? Das sind alles so Sachen, die kannst du gar nicht trainieren. Die passieren einfach. Wenn du gegen Mannschaftsspieler auf Augenhöhe, ne, bei Bayern München, das Momentum ist bei denen egal, die haben einfach die Qualität. Ne? Aber für so eine Mannschaft wie Gladbach, aber auch für Köln, aber auch die alle da unten drin sind, ne, dann sind solche Kleinigkeiten enorm wichtig und die führen dann dazu, dass du auf einmal Derby-Sieger bist. Natürlich hat das auch mit Klasse zu tun und natürlich hat das mit Matchplan zu tun, aber ich behaupte jetzt mal, die Kölner waren jetzt nicht 3:1 schlechter.
Ja, es gab halt viele Entscheidungen. Also wir werden gleich auch nochmal über den VAR sprechen. Aber man stelle sich jetzt nur mal vor, eine von diesen Entscheidungen wäre dann nicht zu unserem Gunsten gelaufen. Und da rede ich jetzt nicht von dem Elfmeter, den es dann für Köln gab, sondern natürlich für beispielsweise die Handelfmeterentscheidung, die es da eben gab, oder den Elfmeter zum 1:0. Wenn das nicht so läuft, dann wird es vielleicht nochmal ein anderes Spiel. Aber in dem Moment hatten wir dann auch einfach das Spielglück. Wir hatten vor mehreren Wochen, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war, ich glaube gegen Bremen, hatte ich gesagt, wir haben
Ja.
aktuell einfach kein Glück, weil wir gegen Bremen eigentlich ganz gut reingekommen sind, können das 1:0 machen, machen es dann nicht und dann entwickelt sich das Spiel eben, wie so ein Spiel sich dann entwickeln kann. Auf der einen Seite geht dann alles, auf der anderen Seite geht gefühlt nichts und ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Markus war es, der dann sagte, du musst ja dieses Spielglück aber auch erarbeiten. Und das haben wir am Samstag einfach gemacht, ne? Also
Ja.
Borussia war sehr, sehr clever auf dem Platz und vor allem sehr konsequent, sowohl defensiv als auch offensiv. Wenn wir uns da jetzt den Spielfilm in der zweiten Halbzeit nochmal mit angucken, da war es ja wirklich so, dass wir weiterhin sehr, sehr tief hinten drin standen und dann halt versucht haben, mit dem 1:0 im Rücken, mit einem Umschaltspiel in Abschlusssituationen zu kommen, was ja dann phasenweise auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und auch da gehört dann natürlich zur Wahrheit, es gab dann den VAR mit dem eben angesprochenen Handelfmeter, den Kevin Dix dann geschossen hat und ihn dann verwandelt hat. An der Stelle hatte ich dann übrigens mich nochmal ganz kurz an das 125 Jahre Jubiläumsspiel zurückerinnert gefühlt, als Kevin Dix gegen Valencia ja auch seinen Elfmeter schoss, den verwandelt hatte und dann ausgelassen vor der Nord feierte. Genau daran musste ich in dem Moment tatsächlich denken und alles daran gefiel mir, weil Ja, der Elfmeter war gut geschossen. Torhüter war in der Ecke, ja, aber er konnte ihn nicht halten. Und von daher hat Kevin Dieks alles richtig gemacht. Und dann stehst du da mit einem 2:0 zu Hause. Und natürlich macht das auch was mit dem Gegner. Und was dann sehr erstaunlich war, fand ich, war, dass Borussia in dem Moment einfach komplett in dieser Spielsituation drin blieb, und einige Minuten später direkt nachlegen konnte. Das war ja offensichtlich auch ein Matchplan, dass Franck Honorat, der genau wie im letzten Spiel quasi auf der rechten Zehnerposition stand, eben mit seinem Tempo in die 1-gegen-1-Situation kommen kann und dann entweder selbst den Torabschluss sucht oder eben eine Flanke nochmal rüberlegt. Und genau das haben wir da gesehen. Es gab eine Balleroberung aus einer Phase von Köln. Franck Honorat wurde dann auf der rechten Seite geschickt. Nee, Franck Honorat hat sich selbst den Ball erobert, so war das. Der hatte dem Verteidiger von Köln, dem Schienenspieler, den Ball wegstibitzelt und ließ den dann stehen und hat dann mit einem überragenden Pass, mit einer flachen Flanke, genau im richtigen Moment zwischen den Spielern hindurch Tabakovic gesehen und bedient, der dann nur noch einschieben musste. Und dann steht es tatsächlich 3:0. Und ja, die Kölner fragen sich dann natürlich auch erstmal, was passiert hier gerade? Andi, wie fandest du zum einen den Auftritt von Franck Honorat, der im Nachgang ja, glaube ich, auch zum Spieler des Spiels dann nochmal gewählt wurde? Und wie wichtig war es für dich, dass Borussia eben in dieser Situation, also in diesen 5 Minuten, so agierte, wie sie da eben agiert haben?
Also ich fand Honorat auch sehr stark. Ich finde, er ist auch zu Recht Spieler des Spiels geworden. Und es war auch wichtig, dass wir in der Zeit die Tore gemacht haben. Damit war das Spiel auch gelaufen, ne? Mit 3:0 ist das Spiel dann auch irgendwann entschieden. Als ich die Wiederholung gesehen habe von dem Handspiel, habe ich auch gesehen, dass es ein ganz klarer Elfer. Den muss er auch geben, weil die Hand zum Ball geht. Und daher, ja, habe ich auch gehofft, dass Dix den macht. Und ich habe dann auch dran gedacht an das Spiel gegen Valencia, weil das war ja eigentlich nur fast genau das Gleiche.
Ja, und was mir, wie gesagt, sehr, sehr aufgefallen ist, was mir sehr positiv in Erinnerung blieb, war eben dieses auch konsequente Wegverteidigen in der letzten Reihe. Nico Elvedi hat da auch einen super Job gemacht. Das, was Philipp Sander in der ersten Halbzeit gemacht hat, war quasi Nico Elvedi in der zweiten Halbzeit. Der hatte gefühlt bei jeder Flanke, die vom FC Richtung Arche geschlagen wurde, entweder einen Fuß dran oder den Kopf dran und hat da, ja, das Zuspiel unterbunden. Es gab dann diese eine Szene, ich glaube, das war dann schon kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, wo er sich selbst dann auch mal einfach gefeiert hat, weil er den Ball weggegrätscht hatte. Und das ist natürlich auch wichtig für so einen Spieler, dass du einfach mal merkst, du bringst diese Leistung konstant über 90 Minuten oder in dem Fall über 104 Minuten, die es dann nachher tatsächlich netto waren. Und Elvedi ist ja auch einer, der in den letzten Wochen und Monaten immer so ein Auf und Ab drin hatte, ne? Wo du nie wusstest, ja, welchen Elvedi sehen wir da jetzt heute? Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und vor allem hat es mich wahnsinnig für den gefreut. Rekordspieler von uns, auch Rekordspieler an der Anzahl an Derbys, ne? Also Elvedi ist schon sehr, sehr lange bei uns und der hat da einen super Job gemacht. Und das sind dann einfach Zweikämpfe, die du, wie gesagt, gewinnen musst oder Chancen, die du unterbinden musst, damit der FC da nicht frühzeitig schon nochmal irgendwie zum Anschlusstreffer kommt. Holger, du hast es eben angesprochen. Was dann, fand ich, nach dem 3:0 trotzdem erstaunlich war, war, dass der FC einen kleinen Kreis gebildet hat. Also offensichtlich haben die da auch die richtigen Worte nochmal gefunden, dass die gesagt haben, ey Mensch, das ist hier ein Derby, wir können uns hier jetzt nicht abschießen lassen, und sie dann eine Reaktion gezeigt haben. Kaminski war es dann, glaube ich, der kurz drauf den Ball ans Lattenkreuz hämmerte. Das Tor von Waldschmidt, das schöne Tor, das wegen Abseits aberkannt wurde, haben wir gerade eben schon thematisiert. Das sind dann natürlich Punkte, die uns nochmal in die Karten spielen und die dann den Gegner irgendwie nicht mehr so wirklich dran glauben lassen, dass da irgendwas zu holen ist. Dann allerdings geschah was, womit ich nicht mehr so gerechnet hätte. Ja, wir haben wegen verschiedenen Gründen zweimal VAR-Einsatz und es gab, glaube ich, auch einmal eine Nebelunterbrechung in der zweiten Halbzeit, eine Nachspielzeit angezeigt bekommen von 11 Minuten. 11 Minuten. Das ist eine Nachspielzeit, die ich höchstens vielleicht mit der Premier League nochmal in Verbindung setze, die ich jetzt so in der Bundesliga aber nicht erwarten würde. Und da dachte ich mir dann tatsächlich, Mensch, 11 Minuten, das ist noch eine verdammt lange Zeit und hoffentlich kommt der FC da jetzt nicht zurück. Andi, wie hast du denn darauf reagiert, als du gesehen hast, es gibt hier in diesem Spiel, auch bei diesem Stand, also es stand ja zu dem Zeitpunkt noch 3:0, 11 Minuten Nachspielzeit.
Also ich fand es nicht zu lange, weil ich weiß nicht, wir haben ja den VAR gehabt, das dauert ja auch so 2, 3 Minuten. Dann die ganzen Wechsel, man sagt ja pro Wechsel 1 Minute länger. Und dann die Nebelunterbrechung war, glaube ich, auch 5 Minuten. So, und wenn wir das sehen, 5 Minuten, dann 3 Minuten für den Elfer sind 8 und dann die Wechsel sind 11, fand ich das jetzt nicht so überraschend.
Okay, bevor ich meine Meinung dazu gleich nochmal kommuniziere, Holger, wie hast du das denn aufgefasst? Du warst ja auch im Stadion. Wie ging es dir in dem Moment? Wurdest du da unruhig oder dachtest du, ja, Borussia macht das schon?
Ja, also erstmal, ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass das lange wird. Na, neben mir sagte einer, ah, das wären jetzt bestimmt nur mal 7 Minuten. Ich habe direkt so, boah, ich glaube, das wäre mit Sicherheit 10 Minuten, weil man diesen Wahnsinn ja kennt. Ne? Und also, wo soll das denn bitte enden? Also, wenn wir jetzt schon mit der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, die ist 11 waren es ja, das waren ja über 14 Minuten, da reden wir ja gleich nochmal drüber, was da noch alles passiert ist. Das heißt, wenn wir auf fast 20 Minuten Nachspielzeit kommen von einem Fußballspiel, was 90 Minuten eigentlich regulär geht, dann sollen sie doch die Zeit wie beim Handball einführen und jedes Mal stoppen, ne? Und weiterspielen. Das ist doch irre. Also das macht doch gar keinen Spaß mehr, finde ich. Klar, da gibt es natürlich Argumente für diese Unterbrechung und Wechsel und dies und das. Aber so wurde der Fußball damals auch nicht. Ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber das war nie im Geiste des Fußballs, dass man so lange nachspielt. Außer es ist wirklich eine konkrete Unterbrechung, die, weiß ich, da ist ja bei den Tennisbällen damals, die aufs Feld geschmissen worden ist oder so, ne? Aber das waren auch alles ganz normale Geschichten. Dieser Eingriff vom Video Assistant Referee und an Bildschirm, das ist da mittlerweile normal. Ist das wirklich so, dass wir das akzeptieren wollen, dass jetzt ein Fußballspiel regelmäßig 20 Minuten länger geht? Also, ich finde das schon echt ziemlich behämmert, muss ich sagen.
Ja, ich fand es auch nicht gut. Also ich habe nicht mit einer so langen Nachspielzeit gerechnet. Ich meine, klar, dass es da mehr gibt als vielleicht noch vor ein paar Jahren, dass du sagst, du gehst da mit 3 Minuten raus, ist ganz klar. Ich war tatsächlich auch so bei 6, 7 Minuten, von denen ich ausgegangen bin, fand die 11 Minuten dann schon sehr, sehr lang. Und ja, Holger, du hast gerade auch nochmal gesagt, am Ende waren es dann 14 Minuten. Also das ist schon absolut verrückt. Und wollen wir dahin oder muss das sein? Ich glaube, die Antwort ist im Sinne des Fußballs nein. Das muss nicht sein und viel ist davon eben auf den VAR zurückzuführen. Ich will jetzt hier keine VAR-Grunddiskussion nochmal starten, aber wären diese VAR-Einsätze einfach viel klarer reglementiert, dass der Schiedsrichter nicht minutenlang am Bildschirm stehen muss, dann bräuchten wir uns da gar nicht drüber unterhalten. Und ja.
Ich glaube auch, dass wir wieder mal so überkorrekt in Deutschland sind, was das angeht. Wenn ich Champions League sehe, wenn ich internationale Spiele sehe der Nationalmannschaft, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Szene 6 Minuten gecheckt wird. Da kann ich mich nicht dran erinnern, weiß ich nicht. Also die kriegen es auch viel und da wird auch nicht so viel reglementiert oder so viel eingegriffen. Das ist so typisch Deutschland. Ne, da wird überall was gesucht und da sich 100 Mal angeguckt, da haben wir schon so oft drüber geredet. Ne, wenn ich doch da bei einer weiß ich nicht, Abseitsposition oder was, dass ich schon so lange drauf gucken muss, da muss ich doch wirklich sagen, im Sinne des Angreifers zum Beispiel, ne?
So
Oder
wie es früher auch war.
im Sinne der Tatsachenentscheidung, die ich gefällt habe. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange was suche, bis ich was finde.
Jo, das stimmt. Das ist einfach so. Da hatte Kwasniok auf der PK nach dem Spiel auch nochmal was gesagt, was richtig ist. Und zwar, wenn du dir irgendwelche Spielsituationen in einer Super Slow-Mo anschaust, dann wirkt das natürlich alles auch nochmal ganz anders, als das in der realen Geschwindigkeit tatsächlich der Fall ist. Klar, wenn du jetzt sagst, bei dem Handspiel beispielsweise, der Lund war es, glaube ich, ist da mit der
Ja.
Hand am Ball, dann ist das faktisch gesehen ein Handelfmeter, klar. Aber wenn der Schiri die Situation sieht, jetzt kann man in dem Fall noch sagen, Aitekin hatte diese Situation nicht gesehen. Also das hat man auch am Fernsehen nochmal gut sehen können. Der hatte da keine Sicht drauf und deswegen hat sich der VAR gemeldet. Dann muss man das ganze Thema nochmal ein bisschen anders bewerten. Aber wenn du wirklich sagst, der Schiedsrichter sieht eine Situation und er wird dann vom Kölner Keller darauf hingewiesen, dass offensichtlich eine klare Fehlentscheidung vorliegt und der Schiedsrichter dann allerdings nochmal minutenlang überprüfen muss, wo jetzt genau diese klare Fehlentscheidung liegt, dann ist das definitiv nicht im Sinne des Fußballs, das ist nicht im Sinne der Fans und es ist einfach, und das muss man sagen, ein absoluter Stimmungskiller, weil du bist im Stadion, egal ob du stehst oder sitzt, der Moment ist in diesem, ja, in dieser Situation tot, weil du nicht weißt, was passiert hier jetzt gerade. Kann ich mich über ein Tor freuen oder kann ich mich nicht drüber freuen? Und ja, meiner Meinung nach muss einfach dieses Regelwerk angepasst werden, damit diese Situationen zukünftig ja, eindeutig werden und die VAR-Einsätze reduziert werden und es dann eben nicht dazu kommt, was wir jetzt gleich noch besprechen werden, dass der Schiedsrichter dann doch wieder Ermessensspielraum hat, den er dann eigentlich nicht mehr haben könnte. Und ja, lasst uns vielleicht noch mal ganz kurz in die Schlussphase einsteigen. Jetzt haben wir relativ viel über den VAR gesprochen. Genau, also es gab diese 11 Minuten Nachspielzeit und ja, relativ früh in der Nachspielzeit konnte der FC dann tatsächlich nachlegen. Was ist passiert? Es gab einen Foulelfmeter für den FC nach einem minimalen Rempler von hinten von Ulrich an Asche war es, glaube ich. Und ja, ich lege mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, bei 9 von 10 Spielen wird dieser Elfmeter nicht gepfiffen, weil das einfach viel zu wenig ist. Und ja, das Erschreckende an diesem Elfmeter, das werden wir gleich im Nachgang uns nochmal genauer angucken bzw. thematisieren. Der Kölner FC könnte auf jeden Fall dann nachlegen, haben das 3-1 erzielt. Und da dachte ich mir dann eben, Mensch, das wird jetzt wirklich noch eine sehr, sehr lange Nachspielzeit, weil ab dann, und so ehrlich muss man dann auch sein, ein Powerplay vom 1. FC Köln begann. Und auch da muss man aber dann wieder sagen, hat Borussia das sehr konsequent verteidigt. Es gab die ein oder andere Abschlusssituation. Es war jetzt aber nicht so, dass du sagst, da fällt jetzt jeden Moment ein Tor. Und ja, also da geht ein sehr, sehr großes Lob an die Mannschaft raus, die es dann hinten raus auch tatsächlich geschafft hat. Nach 14 Minuten Nachspielzeit, Aitekin hatte da offensichtlich noch sehr viel Lust, das Derby noch ein bisschen länger zu gestalten, ja, die Punkte im Park dann zu behalten und den 1. FC Köln mit 3:1 zu schlagen. Holger, jetzt habe ich es gerade schon angeteasert, es gab diesen Foulelfmeter von Lukas Ulrich verursacht. Wie hast du diese Szene gesehen? Und wie ist deine Meinung dazu? Und wie blickst du vielleicht auch, wir haben eben schon drüber gesprochen, auf das, was der Schiedsrichter dann nach dem Spiel im Interview sagte?
Also das war kein Elfer. Ich glaube, keiner hat da einen Elfer gesehen. Nicht mal die Köln-Fans, glaube ich, haben da einen Elfer gesehen. Das war nur Aitekin. Und also der größte Skandal ist ja eigentlich, diesen Elfer zu pfeifen und dann hinter die Aussage von Aitekin. Also das wird mir überhaupt, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, dass man das gar nicht so groß irgendwo liest. Ne? Er sagt dann hinter im Interview: Es ist ein harter Elfmeter. Ich weiß nicht, ob ich den bei 0-0 gebe. Ist ja alles theoretisch, aber es ist ein harter Elfmeter, wenn ich das so sehe. Also diese Aussage ist für mich einer der größten Skandale, die ich wirklich in letzter Zeit gehört habe. Das heißt ja auf gut Deutsch, dass ich Elfmeter je nach Spielstand gebe. Das heißt, ich gebe mir Elfmeter, wenn es 3-0 steht, dann gebe ich den mal ebenso, weil kann ja vielleicht nichts anbrennen. Ne? Aber bei 0 gebe ich den nicht. Also auch so eine, vielleicht auch so eine Konzessionsentscheidung. Und wo ist denn da bitte der Video Assistance Referee? Warum schreitet der denn da nicht ein? Weil es ist ja so, wenn der sich einschaltet und der Schiri geht zum Monitor, kannst du ja von 99-prozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass der seine Entscheidung revidiert.
Genau.
Ich habe es auf jeden Fall so gut wie noch nie erlebt. Das heißt, wenn ich gar nicht erst rausgehe, dann kann ich ja bei meiner Entscheidung bleiben. und muss die auch hinterher gar nicht so verteidigen. Und das ist doch der Witz an der Geschichte. Genauso müsste doch da auch sich der Video Assistance Referee melden und sagen, ey, guck dir das bitte nochmal an. So, ne? Und passiert nicht. Vielleicht auch, weil er sich dachte, naja, dann spielen wir noch 5 Minuten länger. Dann sind wir bei 20 Minuten irgendwann so. Ne? Aber diese Aussage zeigt das, was wir immer schon geahnt haben, dass die nämlich doch nicht so neutral sich ein Spiel angucken, ne? Dass die doch nicht so, ne, neutral Fouls beurteilen, Spielsituationen beurteilen, ne? Dass sie sonst doch sagen, naja, da habe ich vielleicht was Falsches gemacht, dann mache ich es an der Stelle wieder richtig. Ne? Und das sollte eigentlich so nicht sein. Ne? Und da muss man sagen, ey, Hut ab, Aytekin, dass du es jetzt endlich mal zugegeben hast. Ne? Und das ist ja nicht nur Aytekin, das sind alle. Und das sind Konzessionsentscheidungen, haben wir immer uns überlegt, dass es die gibt. Ne? Und das ist zum ersten Mal die Bestätigung. Und eigentlich ist das ein totaler Skandal, weil ein Schiri muss total neutral sein.
Ja, fand ich auch. Andi, du hast das Spiel am Fernsehen gesehen, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, oder?
Ja.
Okay, ich habe gerade eben gesagt, ich habe mir das Spiel im Real Life nochmal angeguckt. Und was mir direkt in Erinnerung bleibt, ist die Reaktion in dem Moment, als es den Elfmeter gab von den Kommentatoren. Kommentatoren-Duo war ja, wie zu erwarten war, Wolf Fuß und Lothar Matthäus. Und die haben das erstmal gar nicht mitbekommen. Es gab den Elverpfiff. Und wenn du da gar nicht so genau drauf geachtet hattest, was Aytekin da angezeigt hat, dann dachtest du, der hat jetzt irgendwie einen Offensivfoul gepfiffen oder da war eine Abseitssituation oder sonst was. Und dann wurde das tatsächlich erstmal einige Sekunden gar nicht thematisiert. Im Stadion, ich war weit weg davon, weil ich war auch im Block 13, also das war quasi Holger ja dann vor dir, wo
Ja,
diese
man hat
Situation
das so gesehen.
entstand. Ich sagte irgendwann zu Philipp, was ist denn da gerade los? Wo ist denn der Ball überhaupt? Da lag der Ball schon längst auf dem Elferpunkt, aber du hast es gar nicht mitbekommen. Und im Real Life, und das habe ich so auch noch nicht erlebt, waren sich sowohl Wolf Fuß als auch Lothar Matthäus einig, dass das kein Elfmeter war. Also, dass beide dann auch in ihrer Berichterstattung in dem Moment als Kommentatoren sagen, naja, also das ist kein Elfmeter, das habe ich so in dem Moment auch noch nicht erlebt oder generell noch nicht erlebt. Und da bin ich voll und ganz bei dir, Holger. Da müsste der VAR normalerweise sich einschalten und müsste sagen, puh, also guck's dir bitte nochmal an, wenn du dabei bleibst, ist okay, aber da lag eine klare Fehlentscheidung vor.
Und es
Und
kann ja auch nochmal spannend werden dann. Wir machen uns nichts vor. Machen die das
genau.
3-2, da brennt da die Hütte.
Genau.
Und auch beim 3-1 saß man da auch nicht ganz entspannt rum und dachte sich, dafür hat man im Fußball schon zu viel erlebt. Ne?
Ja.
Und also, das geht meiner Meinung nach nicht. Also vor allem, jetzt gebe ich den Gladbachern 2 Elfer. Naja, jetzt kann ich auch mal Köln eingeben. Nee, so läuft das nicht. So
So
sollte es nicht
funktioniert's nicht,
laufen.
nee. Ja, naja, ich bin mal gespannt, wie viele Diskussionen wir über den VAR noch führen werden. Ich sehe da tatsächlich wenig Positives beim VAR. Also meiner Meinung nach ist der einzig richtige Weg, das Regelwerk anzupassen. Und ich bin gespannt, wo es da eben in der nächsten Saison dann hingehen wird und welche, ja, wir haben es eben so betitelt, welche wahnsinnigen Entscheidungen es hier noch geben wird in dieser Saison. Wie gesagt, als Fan, gerade als Fan im Stadion, ein absolutes No-Go, weil du keine Bilder hast und das Ganze überhaupt nicht bewerten kannst. Aber ja, was soll ich sagen? Wir sind Derby-Sieger, um mal wieder was
Yeah!
Positives hier reinzuwerfen.
Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey!
So sieht's aus, genau. Also es tat unfassbar gut, als dann letzten Endes das Spiel abgepfiffen wurde und ja, direkt das Lied angestimmt wurde. Wir haben es gepackt, wir haben die Punkte im Park behalten und sind endlich wieder Derby-Sieger. Ja, jetzt haben wir eine Länderspielpause. Prinzipiell könnte man jetzt ja sagen, Mensch, wir haben jetzt 3 Spiele am Stück gewonnen. Schlechter Zeitpunkt für eine Länderspielpause. Aber als Derby-Sieger finde ich, tut es gar nicht so schlecht.
Ja, und ich glaube, die Mannschaft hat es jetzt auch mal verdient, dass sie auch mal ein bisschen runterkommt. Ich glaube, Rocco Reitz, wurde ja sogar Vater, der hat jetzt diese Woche, glaube ich, auch mal ein bisschen frei und die anderen auch. Das war ja schon sehr anstrengend, auch die letzten Wochen auf dem letzten Tabellenplatz. Ne? Und daher ist das okay und der eine oder andere verreist ja dann doch noch zu den Nationalmannschaften.
Ja.
Für den ist ja auch gar nicht so ein Break da und haben sich alle verdient, denke ich mal. Und vielleicht wir Fans auch, dass wir ein bisschen länger gute Laune haben. Wir reden ja gleich über Heidenheim, man weiß es ja nicht. Traut man jetzt wirklich so dieser Erfolgsgeschichte, oder hat man nicht doch noch so Restzweifel, weil am Ende des Tages sind es trotzdem nur 9 Punkte, die wir haben, ne? Am 10. Spieltag.
Das stimmt. Aber wenn man sich die Tabelle jetzt einfach nochmal anguckt, wir sind jetzt erstmal da unten raus. Du kannst das Ganze mal ein bisschen sacken lassen. Und wie gesagt, mit dem Ausblick, den du gerade angesprochen hast, nämlich dem nächsten Gegner auswärts in Heidenheim, hast du es quasi nochmal in der eigenen Hand. Da gilt es jetzt nachzulegen. Und ja, wenn du das dann nochmal ziehst, wenn du das Spiel für dich entscheiden kannst, dann sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus, zumal sich ja die anderen Gegner in der unteren Tabellenregion auch unfassbar schwer tun. Und auch das gehört ja zur Wahrheit, Heidenheim ist Stand jetzt noch ein direkter Konkurrent in dieser Region. Die musst du eben hinter dir lassen. Andi, wenn du jetzt an das Spiel gegen Heidenheim denkst, was hast du denn für eine Erwartungshaltung? Ich denke, die Erwartungshaltung dürfte klar sein. Aber wie siehst du das denn jetzt? Kann Borussia da jetzt befreit aufspielen nach diesen 3 Siegen in Folge? Oder denkst du, das wird ein ordentliches Brett, das es da zu bohren gilt?
Also ich glaube, dass wir da ganz souverän gewinnen werden.
Okay, auf die Tipps kommen wir gleich nochmal. Das machen wir wie immer am Ende. Es wäre natürlich absolut wünschenswert, wenn wir sagen, wir können diesen positiven Lauf jetzt fortsetzen. Ich gehe auch davon aus. Oder erwarte das auf jeden Fall. Erwarten tun wir das, glaube ich, alle. Und ja, wie gesagt, es wäre wünschenswert, wenn wir da jetzt nochmal ein Statement setzen können und irgendwie relativ souverän durchkommen. Holger, wie blickst du auf den nächsten Gegner Heidenheim, die jetzt ja auch am Spieltag eine deutliche Klatsche kassiert haben?
Ja, also ich traue dem Braten noch nicht so ganz, dass wir jetzt wirklich über die Gegner hinwegfegen und der nächste Sieg mal ebenso eingetütet wird. Es ist halt ein ganz anderes Spiel. Die Motivation ist eine ganz andere. Ein Heimspiel gegen Köln, also wer da nicht motiviert ist, der hat seinen Beruf verfehlt. Das sieht natürlich dann in Heidenheim in 2 Wochen dann noch ein bisschen anders aus. Vom Papier her und vom Flow her und von der Leistung her müsste das eigentlich an uns gehen, das Spiel. Aber wir kennen ja unsere Borussia, ne? Das hat sie ja schon wirklich oft genug bewiesen, dass sie dann doch irgendwie stolpert. Ehrlich gesagt, ich wäre, glaube ich, sogar schon mit dem Unentschieden zufrieden, muss ich sagen.
Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Du würdest Heidenheim damit natürlich hinter dir lassen. Ne, es würde nichts weiter passieren. Aber ja, für mich zählt da nur ein Sieg. Ich habe die Erwartungshaltung, dass wir in Heidenheim 3 Punkte mitnehmen. Und ja, bin da positiv gestimmt. Und ich denke, dass Eugen Polanski die Mannschaft richtig einstellen wird, dass er die richtigen Worte finden wird, damit das dann auch klappen kann. Jetzt hören wir noch mal ganz kurz eine Sprachnachricht von Dennis rein, der das Spiel gegen Heidenheim sowie die darauffolgenden Spiele gegen Leipzig und Mainz auch noch mal kurz thematisiert, bevor wir dann eben zu unseren Tipps kommen. Bitte schön, Dennis.
Für mich gegen Heidenheim muss ganz klar ein Sieg her. Heidenheim für mich qualitativ mit die schlechteste Mannschaft in der Liga. Gegen Leipzig ist mit der aktuellen Leistung, finde ich, ein Punkt drin. Vielleicht auch eine größere Überraschung. Lassen wir uns mal überraschen. Und gegen Mainz muss, in der aktuellen Form von Mainz, muss da ein Sieg her. Ja, ich hoffe, ihr seid soweit d'accord mit meinen Einschätzungen. Und ich will mich noch mal ganz kurz bedanken, dass ihr mich zum zweiten Mal bereits nach meiner Meinung fragt. Okay, wir sehen uns. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Dennis. Also, wie gesagt, das war ein großer Ausblick. Die nächsten Gegner nach Heidenheim heißen dann eben Mainz und Leipzig. Andersrum, Leipzig und Mainz. Und ja, es bleibt jetzt mal abzuwarten, wie Borussia nach der Länderspielpause eben auftritt. Wie gesagt, wir sind uns da einig. Es gab jetzt zumindest mal keine Tipps oder keine Prognosen gegen unsere Borussia. Auch das hören wir ja hier allen voran von Bernd, liebe Grüße an der Stelle und von mir dann doch hin und wieder mal, dass wir da negativ eingestellt sind, was die nächsten Ergebnisse betrifft. Aber das hatten wir jetzt hier heute nicht. Andi und ich sind positiv und Holger sagt, wir gehen da irgendwie oder sagt es, ne, mit einem Punkt wärst du schon zufrieden. Ja, lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, was dann Borussia tatsächlich auf den Platz bringt. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Tipps. Holger, ich würde gerne mit dir beginnen. Andi hat es ja quasi mehr oder weniger eben schon verraten, dass er auf einen Sieg von Borussia tippen wird. Du sagtest, du wärst tatsächlich schon mit einem Unentschieden zufrieden, aber was denkst du denn, wie es ausgeht? Was ist denn dein Tipp für das Spiel in Heidenheim?
Ja, ich tippe natürlich auf Gladbach, ne? Auch wenn ich mit Unentschieden zufrieden bin, würde ich das natürlich nicht tippen. Das heißt, ich tippe auf einen Auswärtssieg und ich sag mal 0-1.
Okay, ein Lucien Favre-Ergebnis.
Ja, ich habe beim letzten Mal habe ich ja 4-2 getippt gegen Köln. Da war ich ein bisschen zu hoch und jetzt gehe ich mal ein bisschen eine Etage tiefer oder zwei Etagen.
Obwohl die Tordifferenz ja stimmte, ne? Also das hat
Ja,
ja schon
gut.
gepasst.
Aber ich dachte ja wirklich, dass es ein Spektakel wird. Und genau, ne, da merkt man, ich bin der Laie, ne? Der gute Polanski ist der Profi und er weiß, wie man gegen Köln spielt, ne? Und
Ja, ein
ich nicht.
Spektakel war es trotzdem, ne? Also brauchen wir jetzt nicht
Ja,
kleinreden.
das stimmt, aber es war jetzt nicht ein Spektakel, offenes Visier, zwei Mannschaften
Das
greifen die
stimmt.
ganze Zeit an, ne? Und sondern es war ja ein Spektakel auch wegen, also ich sag mal, das 3-0, das war wirklich ein Spektakel. Also ich glaube, ein schöneres Tor haben wir lange nicht gesehen, ne? Elfmeter, ja, gut, sind Elfmeter.
Das stimmt, ja. Also, dein Tipp 1:0 für unsere Borussia. Andi, was ist dein Tipp für das Spiel in Heidenheim?
Ich tippe auf ein 4-1 Auswärtssieg.
Wow, 4:1, also wieder sehr, sehr torreich. Ja, dann würde ich sagen, halte ich so die goldene Mitte, weil ich glaube auch, dass wir gewinnen. Ich denke aber, dass es nicht allzu viele Tore werden, dass Borussia sich am Ende des Tages aber doch souverän durchsetzen kann. Mein Tipp für das Spiel ist ein 2:0 für unsere Borussia. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer da draußen, kommt gut durch die Länderspielpause. Feiert den Derby-Sieg. Das kann jetzt in den nächsten beiden Wochen ruhig Bestand haben. Wir sind Derby-Sieger und das lassen wir uns nicht nehmen. Bleibt gesund und dann hören wir uns spätestens nach dem Spiel gegen Heidenheim wieder. Viele Grüße aus dem Saarland, der Björn.
Derby-Sieger, Grüße aus Münster. Ciao.
Derby-Sieger, Grüße aus dem hohen Norden.